Das Interesse für UFOs scheint nicht nur in den USA zu wachsen, sondern auch in Europa. In unserem Nachbarland hat die Vereinigung für Aeronautik und Astronautik von Frankreich gerade einen dicken Bericht über UFOs veröffentlicht. Er ist das Ergebnis jahrelanger Forschung von Experten. Ich begrüße nun Luc Digny, den Leiter der Technischen Kommission Sigma II, die den Bericht verfasst hat. Willkommen, Herr Digny.
Monsieur Digny.
Guten Abend und vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich, heute Abend hier bei Ihnen zu sein.
Je suis aussi ravi. Merci beaucoup.
Ich freue mich auch. Also, die Vereinigung 3AF, was ist das und warum beschäftigt sich Ihre Vereinigung mit UFOs? Nun, das ist eine Vereinigung, die sich mit der wissenschaftlichen und technischen Seite der Luft- und Raumfahrt beschäftigt. Es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation mit etwa 1500 Mitgliedern. Und es sind auch eine Reihe von Organisationen und Instituten dabei. Das Nationale Zentrum für Weltraumstudien, das CNES, die Direktion für Zivilluftfahrt, die französische Rüstungsbeschaffungsbehörde, eine gewisse Anzahl von Industriekonzernen, Forschungslabors, Ingenieursschulen und so weiter. Die 3AF beschäftigt sich also überhaupt nicht mit UFOs, sondern sie organisiert eigentlich internationale Konferenzen und Veranstaltungen, wie zum Beispiel Konferenzen über umweltfreundliche Luftfahrt, Raumfahrtantriebe und andere Sachen. Manchmal in Kooperation mit der AIAA, das ist ihr Gegenstück in den USA. Und sie verfügt auch über Expertengruppen, die in verschiedenen technischen, wissenschaftlichen und Luft- und Raumfahrttechnischen Disziplinen arbeiten. Also die Sigma-2-Kommission interessiert sich nicht für UFOs als solche, sondern für unidentifizierte Luft- und Raumfahrtphänomene, was breiter gefächert ist und auch eine Reihe von Naturphänomenen umfasst. Die Sigma-2-Kommission gehört zu den technischen Kommissionen und hat etwa 20 Experten aus verschiedenen Disziplinen, also Piloten oder Astronauten, Spezialisten teilweise für die Luftverteidigung, bis hin zu Ingenieuren, die sich auf den Antrieb oder elektromagnetische Strahlung spezialisiert haben. Wir haben sogar kürzlich einen Philosoph bekommen.
Très bien. Et donc, la question, c'est, vous avez, en France, le...
Alles klar. Die Frage ist nun, Sie haben ja in Frankreich die Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, eine französische nationale Forschungsbehörde. Warum braucht es dann Ihre technische Kommission?
Alors.
Also, das sind eigentlich ganz unterschiedliche Aufgabengebiete. Zunächst einmal haben Sie ja richtig das Wort Institution verwendet. GEPON, das ist eine staatliche Behörde, die 1977 vom französischen Staat innerhalb von CNES gegründet wurde, der französischen Raumfahrtagentur. Und sie hat die Aufgabe, Zeugenaussagen entgegenzunehmen. Das heißt, jeder Franzose, der unterwegs ist, im Auto oder im Flugzeug und der ein nicht identifiziertes Luft- und Raumfahrtphänomen beobachtet, der kann seine Zeugenaussage entweder bei der Gendarmerie oder bei der GEPON einreichen. Und GEPON führt dann, je nach den Umständen, eine Untersuchung durch und informiert die Öffentlichkeit dann über die Ergebnisse dieser Untersuchung. Wir sind da in einer ganz anderen Position. Die GEPON teilt die untersuchten Fälle in vier Kategorien ein, und zwar abhängig von der Zuverlässigkeit der Zeugenaussagen und dem Grad der Fremdartigkeit der Erscheinung. Es gibt da die Kategorie D. Das sind zuverlässig authentifizierte Fälle mit einem hohen Grad an Fremdartigkeit.
Authentifié, fiable et d'un haut degré d'étrangeté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est.
Das heißt, von diesen Fällen weiß man eigentlich nicht, was dahinter steckt. Und das sind genau die Fälle, die die Sigma-2-Kommission untersucht. Die GEPON führt ab einem bestimmten Punkt keine eigenen Untersuchungen mehr durch, sondern vermerkt nur, dass sie es mit einem unbekannten Phänomen zu tun haben. Und das machen wir dann bei Sigma II. Wir haben eine zusätzliche Möglichkeit außerdem, denn wir führen zudem auch noch Studien über ausländische Fälle durch. GEPON ist aber für ausländische Fälle gar nicht zuständig. Deren Aufgabe besteht nur darin, Untersuchungen durchzuführen und die Öffentlichkeit zu informieren. Und in Ihrer technischen Kommission, da läuft das ein bisschen anders. Ja, bei uns läuft das anders. Wir haben mehrere Arbeitsschwerpunkte. Zum einen verfolgen wir die internationale Situation zu unidentifizierten Luft- und Raumfahrtphänomenen ganz genau. Wir identifizieren die Länder, die an dem Thema arbeiten, und die Organisationen, die für die Datenbanken verantwortlich sind, auf die möglicherweise zugegriffen werden kann. Und von dort aus können wir Kontakte knüpfen oder sogar Vereinbarungen treffen und Informationen über Fälle liefern, wenn die jeweilige Organisation an einer solchen Studie interessiert ist. Das war auch vor einigen Jahren schon einmal der Fall bei der chilenischen CEFA. Das ist das Gegenstück zur GEPON in Frankreich. Und diese zivile UFO-Forschungsbehörde untersteht der zivilen Luftfahrtbehörde. Wir sollten eine Studie über den sogenannten Puma-Fall durchführen, wo ein Militärhubschrauber der chilenischen Marine mit einer Infrarotkamera ein PAN beobachtet hat. Dann führen wir Falluntersuchungen durch, indem wir Experten zusammenbringen, die Daten untersuchen und dann nach Erklärungen fahnden. Und wenn wir über Erklärungen sprechen, dann reden wir natürlich zwangsläufig auch von Physik. Also wir haben da eine Reihe von Arbeiten und Studien zu den physikalischen Aspekten des Phänomens. Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet der Mikrowellen, auf dem Gebiet der gerichteten Energiewaffen und auch im Bereich der Raketen und Drohnen. Wir haben also eine bestimmte Anzahl von Arbeitsschwerpunkten, um Informationen zu gewinnen, die es uns dann ermöglichen, die PAN-Beobachtungen mit den Informationen zu vergleichen, die es anderswo gibt. Und der letzte Teil unserer Arbeit besteht darin, dass wir uns auch für die Beobachtung selbst interessieren. Also unser Ziel ist nicht, uns selbst mit Beobachtungsmitteln zu versorgen, sondern wir wollen schauen, welche Möglichkeiten gibt es, etwas zu beobachten. Zum Beispiel haben wir mit einer Organisation namens IMCCE vom Pariser Observatorium gesprochen. Dieses Institut beschäftigt sich mit Meteoren, Kometen und auch mit der Berechnung von Flugbahnen. Und die verfügen auch über ein Netz von optischen Kameras, die in der Lage sind, Flugbahnen von Meteoriten zu berechnen. Wir haben also Gespräche begonnen, um zu sehen, wie dieses Netzwerk verbessert werden kann und wie man es auf die Beobachtung anderer Phänomene ausdehnen kann. Nicht nur von PAN, also UFOs, sondern warum nicht auch Kugelblitzerscheinungen, flüchtige Leuchterscheinungen. Und so bilden wir eine kleine wissenschaftliche Gruppe, die es uns ermöglicht, dieses Überwachungssystem zu verbessern. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, bilden die PAN oder die UFOs immer noch ein echtes Rätsel. Zumindest eine Minderheit der Fälle lässt sich nicht erklären, oder?
Ja,
in der Tat. Wenn die Voruntersuchung abgeschlossen ist, dann verbleibt immer noch die Kategorie der unidentifizierten PAN, die etwa 4-5% ausmacht. Und das sind wirklich rätselhafte Fälle. Können Sie uns mal ein Beispiel dafür nennen? Ja, natürlich. Nehmen wir doch mal ein Beispiel aus Frankreich und dann gebe ich Ihnen noch eins aus England. Ich meine, es gibt wirklich viele davon, aber hier mal drei Beispiele. Ein französischer Fall. Ein Airbus 320 war von Nizza nach London unterwegs und in der Nähe von Melun, nicht weit von Paris, beobachtete die Besatzung, also der Kapitän, der Co-Pilot und der Chef-Steward, ein mehr oder weniger kreisförmiges Objekt von dunkelroter Farbe.
De forme circulaire, plus ou moins, couleur rouge sombre.
Sie haben es 2 Minuten lang auf der linken Seite des Flugzeuges gesehen. Auf dem Radar der Flugverkehrskontrolle war in dieser Gegend kein Verkehr zu sehen. Es gab also keine Erklärung. Das Phänomen verschwand, nachdem es seine Form verändert hatte. Es verschwamm ein wenig, nahm so etwas wie die Form eines Pfeils an und verschwand dann einfach. Das Interessante daran ist, und das wurde erst 2 Jahre später entdeckt, dass die Luftwaffe eine Aufnahme gemacht hat. Das militärische Radar hat eine Radarspur aufgezeichnet, die sich ganz in der Nähe des Flugzeugs befand. All dies wurde mehr oder weniger durch Zufall entdeckt. Interessant ist jetzt aber an dieser Radarspur, dass sie 2 Besonderheiten aufweist. Zum einen tauchte sie nicht links, sondern rechts vom Flugzeug auf. Sie näherte sich dem Flugzeug also von rechts. Okay, dann könnte man sagen, dass die Erscheinung auf der linken Seite und die Radarspur rechts nichts miteinander zu tun hatten. Aber es stellte sich heraus, dass diese Radarspur genauso lange da war wie die visuelle Beobachtung durch die Besatzung. Das ist sehr mysteriös, das war 1994. Es gab eine Untersuchung dazu und die Akte können Sie auf der GEPAN-Webseite lesen. Dort ist sie zu finden, aber es gibt keine Erklärung. Man vermutete, dass es ein Ballon gewesen sein könnte, aber es wurde nicht erklärt. Und auch physikalisch wissen wir nicht, wie das möglich ist, dass eine Radarspur auf der rechten Seite des Flugzeugs auftaucht und eine visuelle Beobachtung auf der linken Seite. Das ist ein echtes Rätsel.
Un autre cas, en Angleterre.
Ein weiterer Fall ereignete sich 1956 in England auf der Bentwaters Base, einem NATO-Stützpunkt. Militärangehörige und Piloten beobachteten zwischen 21 und 2 Uhr leuchtende Objekte, die sich entweder einzeln oder in Gruppen bewegten. Sie konnten anhalten, an der Stelle schweben und beschleunigten dann schlagartig auf 1000 Kilometer pro Stunde. Sie wurden von einem Kampfflugzeug gejagt, das eines der Objekte mit seinem Radar erfassen konnte. Doch dann wurde das Flugzeug selbst von diesem besagten Objekt gejagt. Das ist ein berühmter Zwischenfall. Er wurde von einem Untersuchungsausschuss der US Air Force untersucht, der die Untersuchungen in den 60er Jahren durchgeführt hatte. Und niemand konnte es erklären. Und hier noch ein drittes Beispiel zum Schluss. Und das war es dann auch, denn sonst sitzen wir den ganzen Abend hier. Ein Fall, der sich 1976 über Teheran ereignet hat. Die iranische Luftwaffe hatte damals F-4-Flugzeuge aus amerikanischer Herstellung. 2 Kampfjet-Piloten wurden losgeschickt, um ein leuchtendes Objekt zu jagen. Das erste Flugzeug näherte sich dem leuchtenden Objekt und erlitt Funk- und Geräteausfälle, sodass es umkehren musste. Dann rückte der 2. Jagdflieger an. Ein leuchtendes Objekt löste sich vom 1. ab, sodass 2 leuchtende Objekte vorhanden waren und näherte sich dem Jäger mit hoher Geschwindigkeit. Das Kampfflugzeug schaltete seine Raketen scharf und da fiel eigentlich alles aus. Das Funkgerät, die Navigation, die Raketenzündung. Innerhalb der Reichweite des leuchtenden Objektes. Der Pilot unternahm ein Ausweichmanöver. Er verließ seinen Kurs, entfernte sich von dem Objekt und sein Flugzeug begann wieder zu funktionieren. Das war ein Offizier, der zu dieser Zeit Hauptmann oder Kommandant war und später General wurde. Er hat ausgesagt. Ich will jetzt hier nicht weiter ins Detail gehen, aber wir hatten da einen typischen Fall von elektromagnetischer Störung. Also das sind nur einige Beispiele, die nach wie vor rätselhaft sind. Sehr interessant. Wie viel Zeit haben Sie in Ihrer Kommission mit der Recherche über UFOs verbracht? Also, früher hieß unsere Kommission die PAN-Kommission, die UFO-Kommission. Das steht für unidentifizierte Luft- und Raumfahrtphänomene, PAN. Diese Kommission wurde im Jahr 2008 gegründet. Ich war damals noch gar nicht dabei. Die Kommission bestand aus einer Reihe von Wissenschaftlern und anderen Leuten. Und ich bin 2013 dazugestoßen. Nicht, dass ich mich dafür besonders begeistert hätte, aber ich war fasziniert und ich hatte selbst auch mal was beobachtet, das ich mir nicht erklären konnte, aber was sich dann später als Bolide herausstellte, als Meteor. Und als ich dieser Kommission beitrat, da wurde ich gebeten, sie so umzuwandeln, dass mehr technische und wissenschaftliche Studien als früher durchgeführt werden. Und so wurde die Kommission dann umbenannt in Sigma 2, Sigma 2. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was Sigma ursprünglich bedeutet hat, aber ich kann Ihnen eine neuere Definition geben. Es geht im Grunde um die Summe des irdischen und des Weltraumwissens, damit wir einige unidentifizierte Phänomene aufklären können. Und zu welcher Erklärung sind Sie gekommen?
Il n'y a pas une explication.
Es gibt da nicht die eine Erklärung. Wissen Sie, zunächst haben Sie es mit Phänomenen zu tun, die kompliziert zu untersuchen sind. Und warum ist das so? Weil dasselbe Phänomen zum Beispiel die Form verändern kann. Das wird als Polymorphismus bezeichnet und ist an verschiedenen Stellen untersucht worden. Die Russen zum Beispiel haben viel an unidentifizierten Luft- und Raumfahrtphänomenen geforscht. Und die Merkmale, die sie von diesen sehr seltsamen Phänomenen berichten, sind extreme Abweichungen bei den Bewegungen. Das heißt, die Tatsache, dass man von einer Geschwindigkeit von Null auf eine sehr hohe Geschwindigkeit wechselt, augenblicklich. Die Tatsache, dass man die Richtung um 90 Grad ändern kann, während man mit mehr als 1000 Kilometern pro Stunde unterwegs ist. Wir wissen nicht, wie man solche Maschinen überhaupt zum Fliegen bringen könnte. Und es gibt auch die Abwesenheit von Interaktion mit der Umgebung. Das heißt, diese Phänomene in der Atmosphäre, die sind da, aber wir erkennen keinen Austausch damit. Es gibt keine Widerstandswirkung, keine Druckwirkung des Überschallknalls. Sie haben auch Phänomene untersucht, die im Wasser auftraten. Und dort bewegten sie sich auch mit sehr hoher Geschwindigkeit fort und wie es scheint ohne hydraulische Effekte. Und es gibt dann noch das Merkmal der Interferenzeigenschaften und so weiter. Also eine große Vielfalt an Effekten. Es gibt Formänderungen, es gibt also nicht eine einzige Betätigung, sondern es gibt Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel eben die Bewegungsabläufe, die Leuchtkraft oder auch die elektromagnetischen Emissionen. Das sind Merkmale und Hinweise, denen wir nachgehen, denn es könnte da einen Zusammenhang geben. Und in unserem Bericht, der gerade herausgekommen ist, haben wir mögliche Verbindungen identifiziert. Ich sage das mit Vorsicht, weil wir leider viel mehr Fallstudien brauchen, um die Dinge auf eine experimentelle Basis stellen zu können. Ich würde Ihnen gerne noch eine weitere Frage stellen. Ich habe da mal mit dem ehemaligen Leiter des geheimen Forschungsprogramms im Pentagon geredet, Luis Elizondo, und ihn gefragt, ob er jemals Beweise dafür hatte, dass es irgendeine Art von Intelligenz hinter diesem Phänomen gibt. Und er sagte, ja, wir waren alle überzeugt, dass hinter diesem Phänomen irgendeine Art von Intelligenz steckt. Stimmen Sie ihm zu oder was denken Sie darüber?
Genre d'intelligence derrière ce phénomène. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou quelle est votre opinion?
Disons que dans certains cas.
Sagen wir mal so, in manchen Fällen kann man sich schon die Frage stellen, ob das ein Verhalten eines künstlichen Fluggerätes mit einer bestimmten Intelligenz sein könnte.
Artificiel doté d'une certaine intelligence.
Ich habe ja schon das Beispiel von Lakenheath in Großbritannien genannt. Da waren diese Lichtkugeln, die herumgeflogen sind. Es gibt zwar bestimmte Kugelblitzerscheinungen, die so aussehen können, aber andererseits ist die Tatsache, dass diese Kugeln bei sehr hoher Geschwindigkeit anhielten und dann plötzlich weiterflogen, nicht sehr natürlich. Und von einem Kampfflugzeug gejagt zu werden und dann so zu manövrieren, dass man selbst hinter das Kampfflugzeug gerät, also das wirkt eher wie ein Flugzeugmanöver. Und auch das Beispiel aus Teheran, das ich erwähnt hatte, das heißt, ein Lichtball, der sich ablöst, der dem Kampfflugzeug entgegenkommt und in 2 Seemeilen Entfernung wird die Bordelektronik des Flugzeugs gestört. Und auch die Elektronik der Raketensteuerung, das kann schon die Frage nach einer Form von Intelligenz aufwerfen. Vor kurzem wurde ja in den USA der Bericht der UAP Task Force veröffentlicht. Was halten Sie davon? Ist das ein guter Schritt in die richtige Richtung oder ist es notwendig, Forschung auf globaler Ebene zu betreiben?
Favorable à cette situation. Est-ce qu'il faudra faire de la recherche au niveau mondial?
Alors, Vous posez une excellente question.
Also, da stellen Sie eine ausgezeichnete Frage. Das haben wir uns 2018 auch gefragt, als Luis Elizondo, den Sie zitieren, plötzlich in den Medien auftauchte und wir diese Infrarotvideos zu Gesicht bekamen. Wir haben uns gefragt, ob sich die Kommunikation in den USA zu diesem Thema ändern wird. Und inzwischen können wir sagen, ja, die Kommunikation ändert sich. Und warum verändert sie sich? Weil das Pentagon eine Untersuchung durchführen musste und festgestellt hat, dass es im amerikanischen Luftraum Phänomene gab, die ihrer Meinung nach ein Sicherheits- und Schutzproblem dargestellt haben. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen durch die Störungen, die sie bei den Übungsmanövern verursachen, weil die Piloten mit extrem häufigen Sichtungen konfrontiert sind, die ihre Manöver in irgendeiner Weise stören können. Und das zweite Argument ist, dass die Amerikaner sagen, dass sie tatsächlich ein Phänomen feststellen, das sich in einigen Fällen so atypisch verhält, dass sie gar nicht verstehen, was es ist. Dass das Technologien sein könnten, die den amerikanischen Technologien überlegen sind und dass es daher ein Sicherheitsproblem darstellt. Diese Botschaften von heute unterscheiden sich schon grundlegend von dem, was die US Air Force damals in den 1960er Jahren von sich gegeben hat, als sie die Untersuchungen beendet haben, weil sie sagten, dass das nur natürliche Phänomene sind, die sie nicht weiter interessieren und dass es kein Problem gibt. Und jetzt sagen sie, dass es doch ein Problem gibt. Wir müssen jetzt sehr genau aufpassen und warten. Der Kongress hat die Verteidigungskreise gefragt, ob es ein Problem gibt, eine Bedrohung. Es wird keine Nachfrage nach einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit geben, verstehen Sie? Das wird also im Moment nicht angesprochen. Das Teilen von eigenen Informationen, das Herr Luis Elizondo vielleicht mal im Fernsehen erwähnt hat, das wird in diesem Bericht überhaupt nicht angesprochen. Denn im Moment gehören die Daten gewissermaßen nur den Amerikanern. Sie nutzen sie mit ihren Experten und ziehen ihre Schlussfolgerungen, die nur die amerikanischen Streitkräfte betreffen. Wir werden also sehen, was als nächstes passiert und ob Sie diese Informationen aus dem einen oder anderen Grund weitergeben oder sogar Analysen von anderswo verwenden wollen. Bislang haben wir noch nichts von Ihnen gehört. Und der Weg, den Sie gehen in der Technischen Kommission Sigma 2, das ist natürlich etwas anders. Sie versuchen mit allen anderen Institutionen auf der Welt zusammenzuarbeiten und das finde ich sehr, sehr gut. Vielen Dank, Herr Dini.
Merci beaucoup, Monsieur Dini.
Entschuldigung, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gern noch etwas hinzufügen, nur damit es keine Unklarheiten gibt. Sehen Sie, in Frankreich gibt es die GEPON, die Studien für Zeugen, Zivilisten und andere durchführt, die etwas beobachtet haben. Unser Auftrag ist es, eher technische und wissenschaftliche Arbeiten durchzuführen. Wir werden also nicht gebeten, Informationen zu Sicherheitsfragen zu liefern. Das ist nicht unsere Angelegenheit. Sicherheit und Verteidigung liegen in der Verantwortung anderer Organisationen. Sie sehen, unsere Position unterscheidet sich per Definition von der der amerikanischen Behörden, die vom Kongress zu einer Sicherheitsfrage befragt wurden. Wenn der Kongress zum Beispiel die NASA oder eine andere Behörde oder sogar das Pentagon nach dem technischen, wissenschaftlichen und technologischen Interesse an diesen Themen fragen würde, dann würden sie vielleicht eine andere Antwort geben. Verstehen Sie? Es hängt alles von der Frage ab, die gestellt wird. Okay, vielen Dank. Viel Erfolg bei Ihrer wichtigen Arbeit für Sie und Ihre Experten und herzlichen Dank für das Interview.
Sigma 2. Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci beaucoup pour ce moment.
Vielen Dank auch Ihnen für das Interview und vielleicht gibt es ja auch in Deutschland ähnliche Organisationen irgendwann. Warum nicht? Die gibt es, da bin ich sicher. Ganz klar. Darüber reden wir noch. Wir bleiben in Kontakt. Bis bald.